Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es um starke Orte zum Leben und Arbeiten auf dem Land. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu unserem heutigen Thema. Zukunftsorte auf dem Land. Orte, die Wohnen und Arbeiten vereinen. Sie nutzen Leerstand im ländlichen Raum und entwickeln vor Ort neue Lebens- und Arbeitsmodelle sowie offene Treffpunkte. Dazu haben wir heute Julia Paas vom Netzwerk Zukunftsorte zu Gast. Das Netzwerk will Erfahrungen bündeln, Qualitätsstandards ausmachen und besonders impulsstarke Projekte identifizieren. Es macht Zukunftsorte sichtbar, versammelt Wissen und organisiert Austausch. Fast so wie das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen. Hallo Julia.
Hallo.
Ja, erzähl doch mal was über das Netzwerk Zukunftsorte. Was macht ihr da genau?
Ja, einiges hast du jetzt schon erwähnt. Uns geht es vor allen Dingen darum zu zeigen, was es für besondere Impulsorte bereits gibt auf dem Land. Also Orte, die eben jetzt jenseits von klassischen Wirtschaftsstandorten vielleicht oder von rein gemeinwohlorientierten oder soziokulturellen Orten sind. Das sind so interessante Projekte, weil es so Mischformen sind. Das kann man am besten vielleicht an Beispielen ausmachen. In Zukunftsorten, die werden meistens von Leuten gemacht, die irgendwie irgendeine Art von städtischem Hintergrund haben, häufig auch aus der Kreativszene kommen oder aus der Digitalarbeit. Manche von denen sind auch tatsächlich im ländlichen Raum aufgewachsen und kommen dann zurück. Und die haben Lust, etwas aufzubauen, was eben nicht nur ihnen selber nützt und wo sie dann schön wohnen können, sondern was eben auch dem Umfeld nützt. Und da gibt es spannende Projekte, die, also eins kennen bestimmt viele, das ist das Coconut. Das ist ein unserer ersten Zukunftsorte gewesen. Das ist ein Coworking-Hotel, was interessantes Setting für Kreative bietet, die dann da übernachten und arbeiten können, was aber zu einem kompletten, ja, sagen wir mal, kleinen Wirtschaftswunder in der Region geführt hat, weil sich also durch diesen Ort, in dem kleinen Ort, Klein Glien bei Bad Belzig, einfach so viele Leute auf einmal wohlgefühlt haben und gedacht haben, Mensch, da kann man ja auch wohnen, da möchten wir gerne was aufbauen, da möchten wir irgendwie gründen, dass dort eine ganz neue Szene entstanden ist, ne? Auch mit dem Swart Village, Bad Belzig, das ist dort entstanden. Und dann gibt es aber noch ganz andere Orte, wie zum Beispiel den Heimathof Gut Ziegenberg im Harz. Und da ist es so, dass eine Gruppe von Menschen gesagt hat, so, wir haben hier alle Familie, wir wollen, dass unsere Kinder hier eine interessante Zukunft haben, hier, wir wollen uns irgendwie treffen, aber irgendwie haben wir gar nicht so einen Ort, an dem wir uns treffen können. Und die haben dann einen Ort mitten in der Stadt gefunden und entwickeln den zu einem wirklich beeindruckenden Bildungs- und Kreativ- und Begegnungsort, der mittlerweile wirklich eine ganz, ganz große Unterstützerschaft hat und die dort Kooperationen mit Hochschulen eingehen, die Leerstand entwickeln, die Hochseecontainer zu digitalen Lernorten umbauen. Also es ist wirklich beeindruckend, was da passiert. Mhm. Und ja, diese Orte fanden wir, die sind so besonders und haben auch so ein ganz besonderes Vorgehen, dass man, ja, dass es lohnt, die einfach mal ins öffentliche Bewusstsein zu bringen und auch das, was die Leute da geschafft haben, eben zugänglich zu machen, ne? Für Leute, die auch Lust haben, sowas zu tun.
Okay. Jetzt mal jenseits der einzelnen Beispiele. Was ist jetzt genau eure Rolle dabei? Also ihr beobachtet das, ihr macht es öffentlich, ihr organisiert Austausch. Wie seid ihr da drauf gekommen? Also was ist die Idee, die Vision dahinter? Wo soll es hingehen, sage ich jetzt mal?
Ja, sehr gute Frage. Also die Vision dahinter ist eigentlich die, dass der ländliche Raum, so wie wir ihn wahrnehmen, also wir sind ja jetzt hier in Brandenburg, haben wir angefangen und sind im Moment bisher vor allem im ostdeutschen Raum unterwegs gewesen. Und da gibt es einfach sehr, sehr viel Freiraum, sagen wir mal so. Also einfach Raum, den man, das könnte man negativ ausdrücken.
Wolfserwartungsland wird es ja manchmal genannt.
Wolfserwartungsland, genau, ist jetzt mittlerweile zum Städtererwartungsland geworden. Was es dort eben gibt oder nicht gibt, ist Infrastruktur, die weggebrochen ist. Dadurch gibt es aber zum Teil viel Leerstand, auch zu viel Leerstand. Und es gibt viele Bedarfe und Bedürfnisse, die ungestillt sind. Dadurch gibt es aber wiederum auch viel Handlungsspielraum, also vielleicht nicht unbedingt den Spielraum, aber Bedarf. Und Leute, die Lust haben, was zu bewirken oder die Interesse haben an Gestaltung, gesellschaftlicher Gestaltung, können dort eben besonders viel bewirken, weil es eben auch noch diesen Raum dafür gibt. Und was es dafür aber unbedingt braucht, ist einfach die Kooperation mit den Gemeinden, mit den Kommunen. Es braucht auch behördliche Rahmenbedingungen, die stimmen, weil solche Orte aufzubauen, womöglich noch im denkmalgeschützten Leerstand, ist einfach relativ komplex. Und da haben wir uns gedacht, wir fangen einfach mal an, diesen Mehrwert und diese starke Impulskraft von diesen Orten herauszustellen. Und gleichzeitig die Akteure, die das machen, miteinander zu vernetzen und aber deren Wissen auch zugänglich zu machen für andere Leute, die sowas auch aufbauen wollen, aber eben auch für Kommunen, die sagen, ja, wir haben hier auch Platz und wir sind offen für solche Arten von Projekten. Wir wollen hier mal was ausprobieren und eben die auch zu unterstützen darin, dann eben auch die richtigen Leute zu finden und vielleicht auch die richtigen Besitzerkonstrukte und einfach neue Wege einzuschlagen, um solche Orte bei sich anzusiedeln.
Also ihr seid quasi Ansprechpartner für die Zukunftsorte suchen und die Zukunftsorte sein wollen auch.
Genau, also eigentlich unterstützen wir tatsächlich das Aufbauen und Ansiedeln von Zukunftsorten. Mhm. So kann man das sagen.
Und in welchem Auftrag macht ihr das jetzt? Ist das irgendwie eine Initiative vom Land oder vom Bund oder wie ist das organisiert?
Das haben wir uns selber ausgedacht. Also
okay. Und wie finanziert sich das?
Wir vielleicht noch kurz zur Vorgeschichte. Ich selber habe auch mit Philipp Henschel zusammen, der auch Mitgründer ist von dem Netzwerk. Wir haben selber einen solchen Ort hier entwickelt und mit initiiert Hof Prediko. Und wir haben einfach festgestellt, dass das so viel Mehrwert man dadurch vielleicht schafft, in das Umfeld zu tragen, so kompliziert und nervenaufreibend ist das zum Teil auch. Und es gibt einfach unheimlich viele Hürden, die man überwinden muss und sehr viel Wissen, was man währenddessen ansammelt. Und da haben wir gedacht, ja, das ist ja irgendwie verschwendet, wenn das dann einfach immer nur bei den Einzelakteuren bleibt. Und dachten, ja, nee, das ist doch total sinnvoll, wenn man das mal teilt und nicht jeder immer von vorne das Rad neu erfinden muss. So, das war so die Grundmotivation. Und dann eben auch die Motivation zu sehen, Mensch, da gibt's ja schon echt super Orte. Und es gibt auch Interesse, noch mehr solcher Orte zu schaffen. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben einfach geguckt, gut, wie kann man denn so ein Netzwerk, wie kann man diese Netzwerkarbeit, die ja durchaus auch sehr zeitaufwendig ist, wie kann man die finanzieren? Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir zwei Förderungen bekommen haben. Einmal auf EU-Ebene aus dem ESF-Fonds über das Land Brandenburg. Soziale Innovation nennt sich das Förderprogramm. Und dann haben wir noch zusätzlich eine Förderung bekommen über das BBSR und das BMI. Heimat 2.0 nennt sich das. Und darüber konnten wir jetzt auch tatsächlich eine digitale Wissensplattform aufbauen, die wir Ende April veröffentlichen und wo dann wirklich das gesammelte Wissen von den Akteuren kostenlos zugänglich sein wird.
Okay. Das ist ja dann auch für unser Netzwerk ganz interessant, wie man
ja, zumal das auch noch erweitert wird. Also wir arbeiten dann im Anschluss direkt daran, eben auch genau dieses Praxiswissen für die Kommunen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und aus der Perspektive der BürgermeisterInnen und auch ImmobilienbesitzerInnen dann eben auch diese Wissensplattformen zu bespielen. Dazu machen wir gerade ein ganz spannendes Projekt, nämlich mit der Stadt Angermünde in Brandenburg. Und das ist eben auch im Rahmen von dieser Wissensplattform. Das nennt sich Leerstandsmatching. Und da arbeiten wir jetzt einfach seit einem Jahr zusammen mit der Stadt daran, dass eben der Leerstand überhaupt erstmal identifiziert wird, dass die Potenzialräume identifiziert werden und geguckt werden, was ist denn vielleicht gut nutzbar auch für diese Art von Klientel und für diese Art von Projekt. Und dann gibt es Weiterbildungen in dem Bereich Konzeptvergabe, Erbbaurecht, all solche Sachen machen wir mit denen. Und darüber lernen wir eben auch parallel, was es denn braucht für solche Kommunen, um solche Orte anzusiedeln und genau, wie wir da am besten unterstützen können.
Mhm. Jetzt nochmal, ihr habt das ja gesagt, ihr habt einen besonderen Fokus auf Ostdeutschland, weil es wahrscheinlich da natürlich auch jetzt das Netzwerk sozusagen entstanden ist und da natürlich auch schon vorher sich wahrscheinlich Handelnde auch gekannt haben oder da einfach die räumliche Nähe da. Sind denn die Ergebnisse auch für den ländlichen Raum in Bayern oder Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen, wo auch immer, im Westdeutschland übertragbar? Weil ich glaube, der Ansatz, auch gerade warum so kreative Punkte sich im ländlichen Raum bilden, ist natürlich schon auch ein Stück weit, dass auch ein, ja, sage ich jetzt mal, ein Überlaufbecken aus den Metropolen Berlin oder Leipzig oder Dresden auch natürlich dann ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt den Großraum München mir dann vergegenwärtige, da gibt es ja diesen Leerstand so, wie es den in Brandenburg oder auch in Mecklenburg-Vorpommern oder Ähnliches gibt, so gar nicht. Da ist ja sozusagen das Einzugsgebiet von München, das Wohneinzugsgebiet quasi schon riesig. Das hat sich ja, es wird in Brandenburg inzwischen auch immer mehr so, aber die verfallenen Höfe in Niederbayern gibt es, glaube ich, eher weniger als in Brandenburg, sage ich jetzt mal, oder diese Leerstandsorte. Sind denn die Ergebnisse dann wirklich so übertragbar auch für Westdeutschland?
Also ich denke, dass es tatsächlich so ist, wie du sagst. Wir haben hier im Umfeld Berlin, Metropolregion Berlin und auch Metropolregion Hamburg, da haben wir dann auch die Leute, die verstärkt Interesse daran haben. Wir kriegen auch schon Anfragen von Leuten aus NRW oder aus Bayern auch zum Teil. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es da gar keine Leute gibt, die an sowas Interesse haben. Und vielleicht sind es dann auch nicht die verfallenen Bauernhöfe, sondern vielleicht der leerstehende Gasthof oder vielleicht auch eine Brachfläche, die neu genutzt werden kann. Und oder vielleicht, das weiß ich jetzt wiederum nicht, vielleicht gibt es dann doch auch die ein oder andere Kleinindustrie, die dann mal brach liegt und die man umnutzen kann. Also ich denke, das ist sozusagen, dass wir hier uns auf Ostdeutschland konzentriert haben, hat seinen Grund, weil das hier sozusagen die Bedingungen einfach so sind, dass das hier gerade besonders gut funktioniert. Das schließt aber nicht aus, dass es woanders in Deutschland nicht funktionieren könnte. Also es ist ja sogar so, dass in der ganzen EU gerade das Thema ist, sogar weltweit, dass einfach es ein verstärktes Interesse gibt, von Städtern raus aufs Land zu ziehen und eben auch die Digitalisierung dafür zu nutzen, dass sie eben dort vor Ort auch arbeiten können. Und eben das ist uns ja auch ein großes Anliegen, ne? Dass eben diese Tendenz von den Städtern in der Stadt wohnen zu bleiben und sich ein Wochenendhäuschen zu kaufen, wovon dann die Gemeinde in keiner Weise profitiert, oder aber aus Land zu ziehen in ein Neubaugebiet, wo kaum Infrastruktur entsteht wo dann in die Stadt gependelt wird, wovon die Kommune dann auch nicht viel hat, dem wollen wir ja etwas entgegensetzen, mit eben Orten, wo die Menschen tatsächlich wohnen und arbeiten und dann, sei es jetzt, dass sie eben im Homeoffice arbeiten, sei es jetzt, dass sie selbstständig sind und dort vor Ort dann auch tätig sind, vielleicht aber auch ein Gewerbe aufbauen, was dann wiederum auch der Gemeindekasse zugutekommt. Das wollen wir eben damit unterstützen. Deswegen haben wir das auch als Kriterien festgelegt.
Also nicht die Schlafstadt sozusagen, wo man dann im Ruhigen wohnt und Grünen wohnt und dann halt in die Metropole dann zum Arbeiten pendelt, reinpendelt, sondern dass man wirklich da leben und arbeiten vereinen kann.
Genau, und jetzt, möglichst eben auch in einem Kontakt mit dem Umfeld. Ne? Also häufig sieht man das ja jetzt auch, dass eben solche Neubaugebiete dann wie so ein Dorf im Dorf sind oder im Grunde wie eine Art abgespaltene neue Siedlungen, die gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Dorf oder der Kleinstadt zu tun hat, wo sich dann auch zum Teil soziale Gräben auftun, es dann auf einmal zwei Dorffeste gibt, weil die einen nichts mit den anderen zu tun haben wollen. Und parallel dann ist auch noch häufig so ist, dass dann alle die gleiche Altersgruppe haben, alle irgendwie junge Eltern mit Kindern, die dann aber auch alle gleichzeitig alt werden und zu einem bestimmten Zeitpunkt dann einfach diese Siedlung tot ist. Ne? Und das wollen wir eben auch verhindern, dass eben bei diesen Projekten, die wir ja unterstützen oder wo wir auch sagen so, hey, mach das doch lieber so, dass es da wirklich generationenübergreifend funktioniert und damit es eben nicht irgendwann zu so einem Aussterben kommt.
Hm. Gut, also das kennt man ja, also in West und Ost die berühmten Einfamilienhaussiedlungen, wahrscheinlich kennt man die in Westdeutschland noch mehr, weil es da natürlich dann halt auch diese private Bautätigkeit noch deutlich mehr gab als in den ostdeutschen Bundesländern. Ich weiß auch, dass in Nordhessen, in dem Ort, wo meine Oma lebte, da gab es halt den alten Ortskern und dann gab es am Ortsrand ein Edeka und auf der anderen Seite vom Edeka wurde dann ein Neubaugebiet gemacht und das war, also Edeka war Demarkationslinie. Da hat man sich noch getroffen, aber das ist natürlich jetzt auch nicht so der Austauschpunkt. Aber die haben jetzt keine zwei Dorffeste gefeiert, aber das waren schon immer die anderen. Das ist da wirklich nicht zusammengewachsen. Ich würde gerne nochmal einen Punkt nochmal zurückgehen. Ihr habt ja den Claim für die Zukunft unseres Landlebens. Jetzt wird ja immer wieder, und du hast es eben auch gesagt, von der neuen Lust am Land geredet. Aber faktisch ziehen doch immer noch mehr Menschen vom Land in die Ballungsräume als umgekehrt.
Ist das so? Weil es gibt ja auch so die kleine Landflucht, die dann sozusagen im Land stattfindet zu den kleinen und Mittelstädten. Mhm. Also das ist zumindest in Brandenburg so, dass es weniger Leute aus dem Land final wegziehen, sondern dann eher halt in diese kleineren Zentren. Aber da habe ich nicht den Überblick, ob das grundsätzlich.
Okay, also da hast du jetzt keine Zahlen. Also ich würde jetzt gefühlt sagen, also zumindest hier Berlin, die Einwohnerzahl ist da jetzt mal in den letzten zwei Corona-Jahren stabil geblieben oder und davor ist er halt ganz massiv nach oben gegangen und irgendwo müssen die Leute herkommen. Die kommen ja jetzt nicht aus anderen Metropolen, sondern wahrscheinlich im Schnitt auch eher von Land. Und wenn ich mir angucke, ne, die Auflage von diesen schönen Hochglanzmagazinen, wie toll das Landleben ist, die sind im Prenzlauer Berg ja besonders hoch, weil man hier sich vielleicht reicht das dann den Städtern auch, wenn sie sozusagen ihr Landleben sich dann im Hochglanzmagazin holen. Und deswegen wäre jetzt dann die Frage, ist wirklich diese neue Lust am Land, erlebst du die wirklich oder sind das nicht nur dieselben Stadtaussteiger, Großstadtaussteiger, wie sie in den letzten 40, 50 Jahren immer wieder dann halt gegeben hat?
Also vom Vergleich her kann ich das nicht jetzt beurteilen, aber wir haben natürlich tagtäglich zu tun mit Leuten, die genau das wollen. Es ist aber so, dass es bei uns auch, also wir machen ja so Veranstaltungen, wir haben so digitale Formate, wo es dann eben auch darum geht, zu gucken, so wer möchte den jetzt wirklich rausziehen. Wir haben auch wir bieten auch an, dass eben Immobilienbesitzer, die eine Immobilie gerne gemeinwohlorientiert entwickeln wollen, dass die über uns das verteilen und irgendwie anbieten an unsere Zielgruppe. Wir haben dann sehr, sehr große Community, die dann auch zahlreich erscheinen zu solchen Zoom-Meetings. Und da gibt es natürlich auch eine große Anzahl von Menschen, die einfach mit dem Gedanken spielen, damit liebäugeln und dann in letzter Konsequenz dann nachher doch irgendwie sagen so, oh ja, nee, das ist mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob das Richtige für mich ist oder eben auch zurückschrecken vor der Vielfalt an Aufgaben und Ungewissheiten in so einem Projekt. Das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man sich ein Einfamilienhäuschen kauft. Aber also wir haben jetzt heute eine Veranstaltung, wo die Stadt Angermünde eben über verfügbare Immobilien erzählt, wo eben solche Projekte gewünscht sind. Mhm. Und da haben wir jetzt 160 Anmeldungen. Und das ist ja schon mal irgendwie ein Zeichen dafür, dass es da doch ein stärkeres Interesse gibt. Und tatsächlich, also das, was wir mit unserem Netzwerk machen wollen, ist natürlich auch genau diese Leute zu unterstützen, die dann tatsächlich auch tätig werden. Ne? Mhm. Insofern sind wir vielleicht auch die Falschen, das zu beurteilen, weil zu uns kommen schon die Leute, die ernsthaftes Interesse haben.
Das ist richtig. Hast du denn erlebt, so in den letzten 2 Jahren Pandemie, dass Corona da vielleicht auch ein Umdenken gebracht hat? Also fängt man im Homeoffice dann an zu träumen und sagt, ach guck mal, wenn ich jetzt eigentlich auf dem Land leben würde, würde sich eigentlich von meiner Arbeit nichts ändern, aber ich hätte trotzdem mehr Platz und ich hätte einen Garten und ich hätte irgendwie
unbedingt
blaueren Himmel über mir.
Unbedingt, das ist ein absoluter Verstärker gewesen. Das hat wirklich diese ganze Dynamik nochmal den ordentlichen Schubs gegeben. Und man hat eben gemerkt, in der Stadt, das, was die Stadt ausmacht, was die Stadt attraktiv macht, ist weggefallen eine Zeit lang. Im Lockdown hat man sich eben nicht mehr an dem Kulturangebot erfreuen können, kann man ja immer noch nicht so richtig. Die ganzen Kneipen waren zu. Jetzt überlegt man sich dreimal, ob man jetzt dann dahin geht oder nicht. Und irgendwie hat das, glaube ich, bei vielen auch das Gefühl hervorgerufen, dass von einer gewissen Abhängigkeit, ne? Also man hat eben diese Infrastruktur, die man für selbstverständlich genommen hat, die einfach da war, ne? Die man genutzt hat, die aber eben natürlich von anderen bereitgestellt wurde, wie das so üblich war. Und wenn man auf dem Land ist, hat man eh nicht unbedingt diese Infrastruktur. Und was man dann macht, wenn sie einem fehlt, ist, man macht selber. Ne? Und dann hat man es auch viel eher in der Hand. Also wir haben jetzt hier bei uns im Dorf, im Kontext von dem Hof, eine Gemeinschaftsscheune aufgebaut mit einer Kneipencafé, mit Räumen für Vereine, für Veranstaltungen, mit einem Coworking Space. Und das haben wir und das können wir nutzen und da können wir eben drauf zugreifen. Mhm. Das ist natürlich eine Riesenanstrengung, das hinzukriegen, aber da wissen wir zumindest, wie es funktioniert und wann was geht und wann nicht. Und ich glaube, dass das für viele so ein bisschen bestimmte Einsicht war, ne? Dieses, okay, die Stadt funktioniert nicht immer gleichermaßen. Und auf dem Land hat man, wenn zwar nicht die Infrastruktur der Stadt, aber zumindest einen gewissen persönlichen Freiraum, den ich in der Stadt nicht habe.
Wir haben ja eben schon mal gesagt, auch was mögliche Gräben, dass ihr da auch achtet drauf, dass eben dass es ein gemeinsames, ein Zusammenwachsen auch gibt. Ist das denn nicht ein besonderes Problem, wenn, ich nenne sie mal, dienstleistungsorientierte Großstädter dann aufs Land kommen und da dann eben die Dinge dann selber in die Hand nehmen müssen? Funktioniert das?
Ja, also kommt drauf an, was für Probleme man da sieht. Es gibt vielfältige Probleme. Also es gibt erstmal das Problem überhaupt des, sagen wir mal, der kulturellen Unterschiede. Also es gibt ja nicht nur kulturelle Unterschiede zwischen Geflüchteten und Einheimischen, sondern einfach Einheimischen und Städtern, die zuziehen. Das ist auch nicht wegzudiskutieren. Dann gibt es natürlich Vorbehalte auf beiden Seiten. Also, und das geht einfach, das ist Teil davon. Also wenn man mit einer Anspruchshaltung aufs Dorf zieht, hier muss jetzt aber bitteschön all das sein, was ich auch in der Stadt habe, dann funktioniert das natürlich nicht. Und genau das ist aber eben das, was wir eben auch mit unseren Projekten unterstützen wollen. Also wir fordern von unseren Zukunftsorten, beziehungsweise die Zukunftsorte, die wir auswählen, sind eben einfach solche, die eine offene Haltung haben und auch selbst aktiv werden, um sich eben zu engagieren im Umfeld, um auch Schnittpunkte zu schaffen, um gemeinsame Angebote oder Räume aufzubauen, die man gemeinsam nutzen kann, damit es eben nicht zu diesen urbanen UFOs kommt und damit nicht diese Blasenbildung einfach immer weiter voranschreitet und die Leute nebeneinander herlegen und leben und schlecht übereinander reden.
Und was kann man da konkret machen? Also zusammen feiern geht ja immer, aber...
Genau, also was wirklich wichtig ist, sind einfach gemeinsame Räume. Es braucht Treffpunkte und das ist auch ein wichtiger Bestandteil von dem, was wir mit dem Netzwerk Zukunftsorte erreichen wollen und was wir auch selber mit unterstützen, sind eben der Aufbau von offenen Treffpunkten und zwar in gemeinschaftlichen Prozessen, in partizipativen Prozessen. Wir zum Beispiel in Prediko haben eben noch bevor die ersten Bewohner eingezogen sind, haben wir in einem gemeinsamen Prozess mit engagierten Leuten aus dem Dorf eben diese Dorfscheune geplant, geguckt, so was für Nutzungen wollen wir denn gemeinsam haben, wie wollen wir die Scheune nutzen und wie muss dementsprechend dann auch die Architektur sein. Jetzt sind wir gerade dabei, jetzt hat die eröffnet und natürlich in Corona-Zeiten nicht so wahnsinnig ausgelastet, aber jetzt sind wir gerade dabei, eben das Betreiberkonstrukt so zu machen, dass eben auch, obwohl das jetzt sozusagen Eigentum des Vereins ist, eben genauso die Nutzer aus dem Dorf auch Einfluss nehmen können auf den Betrieb und sich auch mit engagieren können dafür, dass das läuft. Und das ist etwas, also dieses gemeinsame Engagement und diese auch dieses gemeinsame Entwickeln hat dazu geführt, dass wir uns alle sehr viel näher gekommen sind und über die, sagen wir mal, kulturellen Grenzen hinweg einfach uns sehr zu schätzen gelernt haben.
Okay, also das ist das, ja gut, wie halt Nachbarschaft funktioniert, wie man irgendwie die Leute kennenlernt. Es werden, wenn man mit dem Anspruch angeht, das müssen jetzt alles meine besten Freunde werden, wird man wahrscheinlich auch scheitern. Aber wenn man ein gelungenes Miteinander hat und dann auch sich sozusagen gegenseitig versteht, dann glaube ich, funktioniert das. Es ist ja, glaube ich, auch ein Problem. Ich habe jetzt mehr die großstädtische Perspektive und komme ursprünglich aus dem ländlichen Raum, dass man als Großstädter natürlich auch immer so ein bisschen arrogant auf den etwas dümmlichen Landbewohner sozusagen schaut, der vielleicht in Kittelschürze irgendwie dann seinen Tag fristet. Und dann kommt man als Digitaler oder Kreativer und kann natürlich an dieser Arroganz auch ein bisschen scheitern. Meistens stellt man aber relativ schnell fest, dass die auch nicht in Kittelschürze rumlaufen und Holzschuhen, sondern dass die genauso die Themen haben.
Ja, zumal das ja auch so ist, dass man das schnell mitkriegt, dass es auf dem Land, also wenn man jetzt eben nicht nur in seiner Wohnung am Rechner sitzt, sondern vielleicht auch noch ein Grundstück hat oder eben in dem Fall von vielen Zukunftsorten auch ein größeres Gelände. Also man ist einfach aufeinander angewiesen. Ne? Mhm. Also man, es gibt erstens einige Regeln, die einfach Städter auch erstmal noch lernen müssen. Wenn ein Baum umfällt aufs Nachbargrundstück, hat man den schnellstmöglich zu entsorgen. Und also gewisse Regeln muss einfach der Städter sich erarbeiten und sich auch daran halten. Und umgekehrt bekommt man ja auch sehr viel Hilfe. Ne? Also wenn man eben sagt, so, ich habe eigentlich nicht so richtig Ahnung, wie ich jetzt hier meinen Garten umpflügen soll, kannst du mir vielleicht helfen? Dann steht 10 Minuten später jemand mit einem Traktor da oder mit was auch immer für einem Gerät, was gerade zu brauchen ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz tolles Learning für Menschen, die rausziehen, die eben vielleicht nicht auf dem Land groß geworden sind, dass es eine ganz andere und sehr konkrete Art von Nachbarschaft gibt hier, die man so in der Stadt gar nicht kennt.
Und was muss die Landbevölkerung lernen?
Offenheit. Das, was man nicht kennt, ist erstmal bedrohlich. Ne? Und in Ostdeutschland kommt ja noch hinzu, dass es eben ja auch wirklich sehr schlechte Erfahrungen gibt mit Leuten, die von woanders herkommen und dann alles aufkaufen. Das ist ja völlig verständlich, dass es da erstmal Skepsis gibt. Und also wenn es dann eben Leute gibt, die sich wirklich interessieren, die sich einbringen wollen, die was gemeinsam entwickeln wollen, dass man da dann auch nicht die Türen verschließt, sondern sagt ja, okay, gucken wir uns das mal an und die Leute dann an ihren Taten misst.
Okay. Kommen wir mal zum Thema jetzt ganz konkret, was jetzt auch Kommunen tun können, die das jetzt alles ganz spannend finden und die sagen, guck mal, ich möchte, dass dann hier bei mir auch sowas passiert. Also ne, was können die machen? Also jetzt einfach irgendwo einen leeren Raum nehmen und Coworking Space einrichten, ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Was sind denn so erste Punkte, die man sich jetzt als Bürgermeister oder vielleicht auch als jemand, der seine Kommune voranbringen will, irgendwie fragen sollte, um meinen Ort vielleicht zu einem Zukunftsort zu machen?
Also da haben wir uns jetzt gerade in letzter Zeit viel mit beschäftigt. Ist ja jetzt auch unsere Publikation dazu rausgekommen. Die heißt Übermorgen vom Leerstand zum Zukunftsort. Kann man bei uns auch kostenlos downloaden. Und da haben wir genau das einfach mal thematisiert und zusammengefasst. Also wir nennen das gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung oder Leerstandsentwicklung. Und da geht es vorrangig darum, zu gucken, also was hat man denn an Leerstand bei sich? Vielleicht ja auch nicht alles in kommunaler Hand. Vieles ist ja auch weggegangen, ne? Und ist jetzt im Besitz von irgendwelchen Eigentümern, auf die man vielleicht gar keinen Zugriff hat. Vielleicht doch, wenn man es probiert. Und erstmal zu gucken, so was haben wir denn? Ne? Und was wäre denn da geeignet für solche Gruppen? Und da hilft es tatsächlich, wenn man eben jemanden dazu nimmt, der so ein bisschen eine andere Perspektive hat, weil was für den einen vielleicht einfach nur eine Schrottimmobilie ist, ne? Oder irgendwie, ja, das will doch keiner haben, da kriegen andere leuchtende Augen. Das erleben wir immer wieder. Also das brauchen wir uns gar nicht angucken, das passt eh nicht. Und dann laufen wir da durch und so, Mensch, das ist ja ein Juwel, ne? Für die Kreativen, für Leute, die da einfach auch Fantasie haben und sich da neue Nutzungen vorstellen können. Und das erstmal zusammenzutragen, vielleicht auch eben mit Hilfe jetzt des Netzwerks so Steckbriefe zu erstellen und zu gucken, okay, wen könnte denn das interessieren? Das an eine große, ja, möglichst mit vielen Leuten teilen. Wie gesagt, wir haben da ein sehr, sehr großes Netzwerk, zumindest was jetzt im Umfeld Berlin angeht, aber auch durch unsere anderen Kooperationspartner eben in Ostdeutschland. Und was dann einfach wichtig ist, ist auch zu gucken, so welche Leute will man überhaupt haben, ne? Also bevor man die einlädt, muss man sich ja auch erstmal Gedanken machen, so was möchten wir denn hier? Wir möchten ja nicht einfach nur überrannt werden oder wir möchten ja jetzt auch nicht jeden haben. Was wollen wir denn? Wollen wir, dass hier zum Beispiel eine Dorfkneipe betrieben wird? Wollen wir, dass hier Infrastruktur entsteht? Möchten wir, dass Leute hier einen Coworking-Space aufbauen? Braucht es irgendwie Angebote für Kinder? Wollen wir einfach nur nette Familien hier haben? Ne, was wollen wir denn? Gibt es irgendwas, was wir spezifisch brauchen? Und daraufhin kann man dann eben sich auch die Leute auswählen. Und das funktioniert am besten eigentlich im Konzeptvergabeverfahren. Dazu haben wir jetzt auch schon mehrere Workshops angeboten. Und das Interesse ist da sehr groß, das zu lernen und für sich als Instrument zu entdecken. Nämlich, dass man eben über die Konzepte und über die Zielsetzung von solchen Projekten dann auch wirklich auswählt und nicht sagt, okay, der Meistbietende kriegt's und selbst wenn es dann irgendein Investor ist, der dann letztlich doch auch spekuliert mit der Immobilie, sondern zu sagen so, nee, was brauchen wir denn hier für unser Dorf, für unsere Kleinstadt und dann die richtigen Leute ranzukriegen. Und dann ist immer noch die Frage, wie soll denn dieses Besitzerkonstrukt sein? Sollen die das einfach kaufen? Und dann hofft man, dass das funktioniert, dass die einlösen, was sie gesagt haben. Möchte man vielleicht lieber eine Stiftung dazwischen schalten? Da gibt es ja tolle Stiftungen, wie zum Beispiel die Stiftung Trias, die das dann übernimmt und damit eben Spekulation verhindert und das per Erbbaupacht gibt an die NutzerInnen und damit aber auch die Nutzung festschreibt. Ne, da gibt es noch diverse andere Konstrukte.
Genossenschaften oder?
Genau, will man vielleicht selber per Erbbaupacht das vergeben? Also es gibt viele Möglichkeiten und das kann man eben im Vorfeld alles miteinander klären und gucken, was passt denn jetzt hier am besten. Genau. Und da gibt es noch viele andere Sachen, die man auch beachten kann.
Du hast eben gerade nochmal das Stichwort, wenn dann so ein Investor kommt, gedacht, das ist ja jetzt so, dass auch wenn es in vielen Orten rund um Berlin auch noch viel Leerstand gibt, sind die Immobilien ja teilweise vom Preis her inzwischen schon jenseits von Gut und Böse. Und gerade wenn sie irgendwie dann noch in einem Ort liegen, wo es vielleicht sogar dann noch einen Regionalbahnanschluss und Ähnliches gibt, und da ist dann fast der Zustand egal. Hindert das dann nicht solche Geschichten? Also ne, das Stichwort ist ja gemeinwohlorientierte Leerstandsentwicklung. Und das funktioniert natürlich nicht immer optimal, wenn es um den höchsten Preis geht.
Natürlich.
Jetzt gehören nicht alle Immobilien dann halt jemandem. Ich kann natürlich aber auch dem Erben von dem Gebäude, wo vorher der Gasthof drin war, den kann ich ja jetzt nicht sagen, jetzt verzichtet ihr mal auf Geld, damit wir hier im Ort was haben, weil die vielleicht gar nicht mehr da wohnen. Wie geht man sowas an?
Es ist eine Sache des Kontakts. Also es gibt wirklich, klar, es gibt Leute, denen ist es halt nur wichtig, dass sie möglichst viel rauskriegen. Ne? Und es gibt aber einfach auch Menschen, die sagen, ja, ich habe da eine emotionale Verbindung eigentlich zu diesem Ort. Ich bin da vielleicht aufgewachsen oder meine Großeltern haben das irgendwie als Gasthof betrieben oder so. Eigentlich wäre es ja schön, wenn da wieder sowas reinkommt. Ne? Und da hilft es wirklich, ins Gespräch zu gehen. Wir haben das in Angermünde erlebt. Da haben die auch gesagt, ja, nee, also mit denen hat man noch nie was zu tun und da haben wir keinen Zugriff drauf. Jetzt gibt es da einen Besitzer, der eine Schule im Wald hat, ein tolles Gebäude, sehr, sehr lang leerstehend schon. Und der da bereit ist und sagt so, ja, wäre doch schön, wenn da irgendwie wieder Bildung stattfinden könnte oder was Kreatives. Und mit dem wird jetzt da zusammengearbeitet. Und es gibt tatsächlich auch, also man man glaubt es dann vielleicht nicht, dass es sowas gibt, aber wir haben einfach ein paar von den Zukunftsorten auch wirklich, die entstanden sind aufgrund der starken Unterstützung der Eigentümer von den Immobilien. Also das Kühlhaus Görlitz zum Beispiel, das ist ein wirklich mittlerweile ja sehr renommierter Kulturort geworden, der weit über Görlitz hinaus strahlt, eigentlich deutschlandweit fast besucht wird. Und da hat der Besitzer, ein Niederländer, der eine niederländische Kühlhauskette hat, hat dieses Gelände eigentlich so aus Liebhaberei gekauft. Und an den haben sich dann die jetzigen BetreiberInnen gewendet und gesagt, so, wir haben hier was vor, wir hätten Lust und können wir das machen? Und der hat jetzt jahrelang die dabei unterstützt, sogar mit einer Stelle, um das aufzubauen, mit dem Ziel, dass es irgendwann selbsttragend ist. Aber und er freut sich unglaublich darüber, dass da jetzt so was Tolles entstanden ist. Mhm. Und genauso bei dem schon eben angesprochenen Heimathof Gut Ziegenberg. Das ist auch eine Erbengemeinschaft, die eben gesagt haben, ja, wir haben eine emotionale Bindung zu dem Ort, wir können aber alle nichts damit anfangen eigentlich. Irgendwie produziert es ja auch nur Kosten und wenn ihr da was, sowas Tolles vorhabt, dann unterstützen wir euch bis hin zu, ja, also wir haben sind als Förderantragsteller mit aufgetreten, haben steuerlich beraten, weil sie da Wissen haben und also da gibt es wirklich sehr tolle Kooperationen und das, was wir mitkriegen, ist, dass die Immobilienbesitzer davon ebenso profitieren wie diejenigen, die das machen, weil sie einfach merken, Mensch, da passiert was, ich kann was Gutes tun damit, es ist etwas, was dem Umfeld nützt und ja, ein besseres Hobby kann man sich ja nicht wünschen.
Mhm. Wie wichtig ist denn, dass man jetzt im Konzeptvergabe, dass man sozusagen in dieses Konzept auch Dinge, die über die eigentliche Immobilie hinausgehen, mit reinpackt? Also, dass man sozusagen das Ganze gleich als größere Idee sozusagen verpackt.
Ja, das ist natürlich für die Projektinitiatoren wichtig, ne? Weil die Gemeinde muss ja wissen, wen holen wir uns denn da ins Haus, also oder ins Dorf oder in die Gemeinde. Und also das ist dann ja letztlich ausschlaggebend. Ne? Also das Coconut hat dieses Hotel bekommen aufgrund ihres Konzepts. Weil, also da gab es sicherlich andere noch, die gesagt haben, ja, wir wollen Hotelbetrieb machen oder wir wollen, weiß ich nicht, was daraus machen. Und die haben einfach damit überzeugt, ah ja, das ist ja mal was anderes, das könnte doch spannend sein, das holt vielleicht junge Leute hier in die Gegend. Ja, und es ist voll aufgegangen.
Und was kann man, also es gibt ja jetzt immer ganz viele Beispiele, in Sachsen gibt es irgendwie, das ist ein kleiner Ort, wo irgendwie immer ein Rechtsrock-Festival auf irgendeinem ehemaligen Hotelgelände ist. Und es wird ja auch immer wieder berichtet von zunehmenden Immobilienkäufen durch rechte Netzwerke, die da von Bildungszentren bis zu weiß ich was irgendwie aufbauen. Kann man sowas auch irgendwie sich entgegenstellen durch eine Konzeptvergabe, indem man die Dinge vorher definiert? Oder was gibt es da für Möglichkeiten?
Also ich glaube, dass es dann, also selbst per Konzeptvorgabe gibt es dann immer noch die Möglichkeit, dass die, wenn sie dann eben das unbedingt haben wollen, dann so schlau sind und das so verpacken, dass es erstmal nicht offenbar wird, was die vorhaben. Das ist aber für uns auch ein sehr wichtiges Thema, diese rechten Siedler. Und da haben wir gerade gestern noch ein Meetup zu gehabt, auch wo die Amadeo Antonio Stiftung, die jetzt da auch so eine Art Handbuch ausgegeben hat, wie man eben auch erkennen kann, solche rechten Strukturen. Mit denen arbeiten wir zusammen und im Zweifelsfall, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, ist es sinnvoll, da jemanden dazu zu holen, der sich damit auskennt. Und wir haben auch schon relativ viel Erfahrung einfach darin, die Haltung von Menschen einzuschätzen und können dabei auch unterstützen, aber eben auch Stiftungen oder Initiativen, die sich damit auskennen, es ist immer ratsam, einfach dazu zu ziehen. Es gibt ja auch regional häufig dann eben so Initiativen gegen rechts, die dann vielleicht auch diese Leute schon identifizieren können. Also es ist einfach immer gut, sich da Sicherheit zu holen und nochmal jemanden zu Rate zu ziehen.
Okay. Vielleicht nochmal jetzt ein Bruch von den rechten Siedlern irgendwie zum Thema Digitalisierung, weil du hast am Anfang auch gesagt, es sind halt auch häufig Projekte, die dann halt was mit Digitalisierung zu tun haben, die auch, ne, Stichwort Homeoffice, was theoretisch zumindest auf dem Land ja genauso gut funktionieren kann, bedarf aber auch, dass es da eine entsprechende Infrastruktur gibt. Die ist natürlich immer etwas schwierig. Wenn sie denn da ist, dann funktioniert sie in der Regel, aber sie ist eben nicht immer da. Wie wichtig ist das denn auch als Ort, wenn ich mich jetzt quasi hübsch machen will als potenzieller Zukunftsort, dass da eben dann auch die entsprechende Infrastruktur ist? Oder ist das so, denke ich jetzt wieder zu dienstleistungsorientiert großstädtisch, oder ist das was man dann eben auch selber mit anpacken muss?
Es ist essentiell. Ohne geht's nicht. Mhm. Also ohne Glasfaser wird man in den nächsten 5 Jahren nicht mehr viel machen können. Das muss schnellstens sozusagen bereitgestellt werden, weil sonst ist es nicht attraktiv, ne? Für kein Gewerbe, also selbst für die Landwirtschaft ist es ja notwendig. Und es ist einfach eine grundlegende, es ist einfach die Basis, ne, für alles, würde ich jetzt einfach mal sagen. Zusätzlich braucht es aber auch noch mehr. Also was ich mir wünschen würde oder was wirklich hilfreich wäre, wenn dann eben auch noch die Behörden so ein bisschen sich weiterbilden würden in Richtung digitale Arbeitskultur. Ne, das ist eben nicht nur wichtig, die Technik zu haben und dann vielleicht eben auch das digitale Rathaus, sondern eben auch zu verstehen, was ist denn eigentlich Digitalisierung oder was kann man damit machen und wie arbeiten andere Leute damit? Weil das ist häufig nämlich Stichwort Kultur auch nochmal ein Hemmnis, dass eben Leute, die solche Projekte vorhaben, die eben auf den ersten Blick einfach komplex sind und vielleicht auch eben nicht klassisch ausgerichtet sind, dass die eben häufig auch auf Skepsis von Seite der Behörden stoßen, die sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Was haben die denn da? Was wollen die denn damit? Schiebe ich jetzt mal auf meinem Schreibtisch ein Stückchen weiter, weil es eben bei solchen Projekten, und dafür setzen wir uns eben ein, braucht es wirklich den individuellen Blick und Rahmen sozusagen auszuschöpfen, Experimentierfelder zu erlauben. Und das geht halt nur, wenn es eine gewisse Art von Offenheit auch von Seiten der Behörden gibt, auch ein gewisses Verständnis über das, was solche Projekte bewirken können. Und auf der anderen Seite braucht es nämlich eben auch von den Akteuren, und da bemühen wir uns jetzt mit der Wissensplattform auch darum, einen gewissen Grad von Professionalisierung. Ne? Also wenn man jetzt so völlig ahnungslos da antanzt und sagt so, ja, wir wollen das und das machen und sich nicht mal Gedanken darüber gemacht hat, was denn vielleicht Denkmalschutz und Brandschutz bedeutet oder was für Rechtsformen denn vielleicht sinnvoll sind oder wie man vorbereitet zu einem Bauamt gehen sollte, dann stößt das natürlich auch auf wenig Gegenliebe.
Also aber auch da ist gegenseitiges Lernen
auf jeden Fall
ganz wichtig. Ganz genau. Kann das denn sein, dass vielleicht dann auch sogar Kommunen mit jungen Bürgermeistern einen Wettbewerbsvorteil haben, weil unterstellt, natürlich gibt es auch immer die Einzelfälle, den total digital affiden 59-Jährigen und den 29-Jährigen, der aber lieber sich auf der Vereinsstruktur irgendwie dann halt bewegt und mit diesem ganzen neumodischen Kram nichts am Hut hat. Die Regel ist aber ja schon eher, dass zumindest eine größere Offenheit, auch ein größeres Verständnis für viele Themen auch bei jüngeren Leuten vorhanden ist, schlicht und ergreifend, weil sie mit manchen Dingen einfach aufgewachsen sind. Ne, wenn jetzt, ich als Beispiel erfinde ich jetzt mal einfach eins, ich komme irgendwo hin und möchte irgendwo in einem im ländlichen Raum aber meine Firma aufbauen, die Computerspiele entwickelt, dann ist das einmal ein Riesenmarkt. Ne, das kann also ein Riesenplayer werden. Jetzt ist gerade irgendwie eine Computerspielfirma für 70 Milliarden Euro irgendwie von Microsoft gekauft worden. Aber könnte sein, dass das dann halt bei einer bestimmten Generation irgendwie eher Kopfschütteln verursacht, weil sie denken, das braucht da keiner.
Ja, lieber doch das Stahlwerk.
Genau.
genau.
Also haben junge Bürgermeister da einen Wettbewerbsvorteil, wenn unbedingt sie sozusagen ihr junges Denken dann da mit einfließen lassen?
Unbedingt. Deswegen finden wir euer Netzwerk ja so spannend, weil wir da ein Riesenpotenzial sehen. Also gerade die jungen BürgermeisterInnen sind ja verstehe ich das, angetreten, irgendwie auch neue Wege zu gehen, vielleicht Sachen ein bisschen anders zu machen als in den letzten 50 Jahren. Und deswegen würde ich jetzt mal vermuten, dass es eben in solchen Gemeinden dann vielleicht die besten Chancen gibt, irgendwie solche Prozesse auch mal anzustoßen, dass es da vielleicht auch eine größere Offenheit gibt, ja auch mehr Bottom-up zuzulassen und nicht nur Top-down und damit eben auch ganz neue Ideen zuzulassen. Und ja, also es geht immer um Offenheit, ne? Es geht um Offenheit und es geht auch um ein Interesse und natürlich aber auch um eine gewisse Verbundenheit mit diesem Thema Digitalisierung und Chancen der Digitalisierung. Und wenn es dann auch noch ein Gemeinwohl und Interesse gibt, was natürlich vorzugsweise da ist bei einem Bürgermeister oder einer Bürgermeisterin, dann denke ich, ja, ist das total spannend.
Wie sieht denn das dann aus, das Dorf 2.0 in 20 Jahren, wenn sich ganz viele Zukunftsorte über die Landkarte verteilt haben? Was ist denn dann der idealtypische Zukunftsort?
Ja, das haben wir in unserer Vision 2030 eigentlich ja recht ausführlich beschrieben. Wir stellen uns das so vor, also es gibt eben diese, wenn es nach uns ginge, würde es 2030 in Ostdeutschland, gerne auch im Rest Deutschlands, 1000 Zukunftsorte geben, so wie wir sie eben beschreiben, kleinere und größere. Und damit hat sich der Bezug der Menschen, die dort leben, verändert. Also Leute, die dann nach einem neuen Wohnort suchen, die gucken nicht mehr, wo ist die nächste Metropole und eine Stunde entfernt, kann man dann gerade noch wohnen, sondern die gucken, ah ja, wo ist denn der nächste Zukunftsort? Es gibt einfach eine ganz andere Verortung, ne? Der ländliche Raum ist dadurch wesentlich weniger abhängig von der Metropole. Mhm. Aber gleichzeitig zieht er halt sehr viel Inspiration und hat auch eine starke Vernetzung über diese Zukunftsorte, die ja alle auch mit den Großstädten verbunden sind und sich untereinander aber auch vernetzen. Das heißt, es gibt sehr viel Interaktion, es gibt sehr viel Wissensaustausch. Das klingt jetzt erstmal alles sehr theoretisch, aber ganz konkret würde ich mir dann vorstellen, dass in einem Dorf, wo ein Zukunftsort ist, da gibt es dann meinetwegen einen offenen Treffpunkt. In diesem Treffpunkt gibt es vielleicht ein Gemeinschaftsbüro, ein Coworking Space. Da gibt es dann vielleicht auch noch eine offene Werkstatt. Hat sich dann aufgrund dessen, dass die Leute vor Ort eben arbeiten, ne, also sei es jetzt als Dienstleister vom Computer, aber vielleicht auch in kleineren Gewerben, die sich da angesiedelt haben, ist auch ein größerer Bedarf entstanden an Infrastruktur. Das heißt, es lohnt sich auch wieder, da einen kleinen Bäcker zu betreiben. Es lohnt sich, da in der Nähe einen Regionalladen zu haben. Da gibt es Ärzte, weil die sagen so, hey, das ist so attraktiv hier. Es gibt auch eine gute Schule und hier in dem offenen Treffpunkt finden irgendwie schöne Angebote für mein Kind statt. Und es gibt auch noch Erwachsenenbildung. Also das alles eben in einer mit einem kulturübergreifenden, integrativen Ansatz, wo eben Einheimische, die schon lange dort wohnen, sich wohlfühlen mit Leuten, die vielleicht zugezogen sind, aber auch zum Beispiel, das ist ja ein gutes Konzept auch eben, um solche Gemeinwohlorte zu unterstützen, gibt es ja die Woofer. Woofer heißt das. Das ist eine Plattform, wo Leute international, junge Leute, sich verteilen lassen können an Orte, die eben so soziale oder kreative Orte, die dann da vor Ort einfach nur wohnen und Kost und Logis bekommen und dann dort mithelfen vor Ort. Und dann hast du eben den Student aus Guatemala, dann hast du da eine Portugiesin jemanden aus Norwegen, und dadurch gibt es eben auch ganz anderen kulturellen Austausch und auch sehr positive Begegnungen, weil das sind ja Leute, die helfen einem, das Leben schöner zu machen.
Also nicht sozusagen die Angst vor dem Flüchtling, der ja mir was wegnimmt, sondern da ist dann das Internationale erstmal positiv besetzt, weil das von Anfang an sozusagen eher anders auch aufgenommen wird. Also da muss man gar keine Angst vor haben, oder vielleicht ist es auch schwerer, da Angst vor zu machen, vielleicht von interessierten Kreisen.
Das eben, und mit der Perspektive ist dann eben Diversität auch normal. Ne? Mhm. Also dann wird eben auch nicht mehr unterschieden zwischen dem Student aus Guatemala und dem ehemals Geflüchteten aus Afghanistan. Wenn diese Leute da wohnen und arbeiten und sich auf irgendeine Art vielleicht auch noch engagieren, ist das einfach, gehört das dazu.
Mhm. Sehr schön. Das ist ein schönes Bild von auch der Zukunft des ländlichen Raums, die doch, finde ich, eine sehr, sehr attraktive Möglichkeit noch ist. Es wird ja sonst häufig immer auch vom sterbenden ländlichen Raum geredet und von den sterbenden Dörfern. Also es gibt ja einfach mehrere Szenarien, was so passieren kann. Ich glaube, die Kommunen haben es auch ein Stück weit mit in der Hand. Insofern Inspiration und noch mehr Infos. Ich sage nochmal die Webseite. Zukunftsorte.land findet man doch wirklich ganz viele spannende Sachen, auch diese Vision 2030 zum Download, auch die Publikation, die kann man ja auch schon sagen, in der nächsten Ausgabe von Wir Kommunalen auch mit beiliegen wird, dass man sie sich auch nochmal da direkt dann in der Hand hat. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei eurem Netzwerk. Und ich glaube, unser Netzwerk, das passt ganz gut zusammen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich würde mich sehr freuen über diverse Kontakte und wer auch nochmal einfach gesondert Fragen hat, kann gerne auch an mich schreiben, julia@zukunftsorte.land.
Super, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Ja, und ganz herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich immer sehr und empfehle unseren Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und kommunal Interessierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Entweder ganz persönlich oder über eure Social-Media-Kanäle. Am besten über beides. Ich freue mich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn ihr zwischendurch noch eine Folge hören wollt, auf unserer Webseite junge-bürgermeisterinnen.de findet ihr eine Übersicht über alle bisher erschienenen Folgen. Da ist bestimmt auch was für euch dabei. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.